Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist mit dem Titel BambuLab gegen den Rest der FFF 3D-Druck-Desktop-Welt? Fragezeichen. Das wird eine super interessante Folge, weil viele der Zuhörer hier im Podcast vielleicht schon ein BambuLab haben oder einen Prusa haben oder ein anderes Desktop-Gerät im FDM-Bereich. Und viele wahrscheinlich jetzt auch überlegen, was soll ich mir als nächstes kaufen? Da hat sich ja jetzt auch vor kurzem etwas getan. Und viele sich auch die Frage stellen, wie geht es da jetzt weiter? Was geht da überhaupt gerade ab? Was soll man jetzt kaufen? Macht es überhaupt Sinn? Wie soll man das Ganze bewerten? Und dafür habe ich einen wirklich klasse Interviewpartner heute, und zwar den Juri Boos von der Firma Urban Maker. Und der Juri Boos hat sich ganz stark dieser Automatisierung von 3D-Druckern gewidmet mit der Jobbox. Da wird er uns aber nachher noch ein paar weitere Details dazu erzählen. Ich finde es klasse, dass du heute da bist, Juri. Stell dich doch einfach mal ganz kurz und knapp vor.
Hallo Johannes, ja, vielen Dank. Mein Name ist Juri Boos. Ich bin im wunderschönen Münsterland aufgewachsen. Hier haben wir dann auch unsere Firma gegründet, die Urban Maker OG, und wir beschäftigen uns neben der 3D-Dienstleistung und der Beratung im Bereich 3D-Druck seit 2003 mit der Automatisierung des FFF-3D-Drucks und sind den meisten Leuten wahrscheinlich eher unter der Marke Jobbox bekannt.
Auf die Jobbox gehen wir nachher noch mal detaillierter ein. Da hast du ein richtig tolles System geschaffen, was sehr viele User auch nachts wieder gut durchschlafen lässt, ne, wenn man das so sagen kann, anstatt nachts zu seinem Drucker zu laufen und irgendwelche Teile zu starten. Aber lass uns eher mal auf das Thema noch eingehen, was gerade wirklich alle beschäftigt. Vielleicht müssen wir den einen oder anderen mal nochmal ganz kurz abholen, wo wir stehen geblieben sind. Also die letzten Wochen waren ja sehr ereignisreich, besser gesagt auch die letzten Tage mit Stratasys und Desktop Metal. Und was VoxelChat jetzt im Endeffekt auch verkündet hat und so weiter. Das ist ja ganz spannend, aber eine Sache ist ganz stark herausgetreten, das hast du ja auch ganz spannend mitverfolgt, und ich habe auch gesehen, du hast auch auf LinkedIn und auf X, also ehemals Twitter, einiges auch geteilt. Wie siehst du das? Was macht BambuLab da eigentlich gerade? Und fühlt sich Prusa angegriffen oder so?
Ja, ich glaube, der ganze 3D- und ich nenne es mal jetzt Desktop-Markt fühlt sich angegriffen, weil auf einmal kommt eine Firma aus Fernost, die einem zeigt, wie Software funktioniert, die einem zeigt, wie Hardware funktioniert, und das alles zu einem Preis, der nicht mal auf dem chinesischen Markt konkurrenzfähig ist.
Ja, ist unglaublich, gell? Ich habe das auch gesehen. Und habe dieses kleine Gerät gesehen, was BambuLab rausgebracht hat. Und wenn man weiß, was in der Vergangenheit schon alles an positiven Dingen über BambuLab gesprochen worden sind, dass die Drucker gut funktionieren, da gab es natürlich auch die ein oder anderen Ausfälle, wenn man das mal jetzt so nennen darf. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf kommen. Aber wie nimmst du es wahr? Ist es wie damals beim iPhone, dass jetzt einer kommt und alles revolutioniert?
Es kommt jemand, der den 3D-Druck viel zugänglicher macht durch Software, durch eine Hardware, die wirklich gute Qualität liefert, aber im Vergleich zu Apple zu einem Preis, der es jedem möglich macht, in 3D-Druck einzusteigen.
Und was aber noch wirklich interessant ist, das Druckergebnis, was dabei rauskommt, ist ein hervorragendes, oder wie hast du das wahrgenommen bis jetzt?
Also man muss sagen, dass die Drucker jetzt mit Sensoren ausgestattet und also wirklich auch mit einer, ich nenne es mal Intelligenz dabei sind, die eine sehr gute Druckqualität ermöglicht. Natürlich nicht komplett fehlerfrei, aber in welcher Technik haben wir das schon, dass alles immer hundertprozentig funktioniert. Aber diese Geräte sind schon auf dem Weg hin, dass der Kunde, und da trennt sich jetzt wieder, trennen sich so die Lager von den Leuten, die früher gern technisch versiert waren, die Technik verstanden haben, und jetzt einfach nur zu den Benutzern, die eine Idee haben und einfach ein ihre Idee in der Hand halten möchten und möchten gar nicht tief in die Materie des 3D-Druck einsteigen, sondern die müssen die Software bedienen können und schon haben sie ihr 3D-Druck-Modell sozusagen über Nacht oder sogar jetzt mit Input-Shaping sogar innerhalb von Stunden in der Hand.
Das ist schon der Wahnsinn, was sich da in der letzten Zeit jetzt getan hat. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, man kann jetzt natürlich Bauteile aus Kunststoff fertigen, wo man seither vielleicht eine große Maschine gekauft hat, damit man eine gute Qualität hatte. Und jetzt schafft man das schon mit einem Gerät, was ansatzweise 500 Euro kostet. Und man muss nicht mal großartig in Parameter rein und irgendwelche großen Kenntnisse haben, sondern man kann innerhalb kürzester Zeit schon ein Ergebnis vorweisen. Es ist doch unvorstellbar, was sich da mittlerweile tut, nur weil jemand das Thema Software und Hardware so gut zusammenführt. Oder wie siehst du das?
Also was ich sehe, ist vor allem, wie der Markt halt auch auf BambuLab reagiert, die Ansätze, zumindest auch in der Open-Source-Community waren viele Ansätze da, jetzt wurden diese aufgegriffen und von BambuLab in eine nutzbare Form, also wirklich in eine finale Form gebracht. Und da merkt man jetzt auch, dass zum Beispiel die Firma Prusa halt schnell mit Eigenentwicklung nachzieht. Das heißt, diese Sachen gab es schon, aber diese waren bei weitem noch nicht so final wie wie die jetzt bei BambuLab sind. Und aber es ist nicht so, dass da nicht schon drüber nachgedacht wurde, beziehungsweise es war irgendwann wahrscheinlich für den Launch angedacht, aber BambuLab hat einen schon zum Zug in Zugzwang gebracht, das jetzt auch schnell an den Markt zu bringen.
Also so wie du sagst, es gab schon immer mal so Probleme und Themen in dieser ganzen Gruppe, wo man sagt, es wäre cool, wenn man das könnte und das wäre doch eigentlich machbar, warum macht's keiner? Und jetzt kam auf einmal jemand und der sagte, ja, natürlich können wir das und wir zeigen das jetzt allen und auf einmal funktioniert das, wo alle anderen sagen, okay, das hätten wir eigentlich schon längst angehen können. Meinst du das so oder?
Genau das. Also erst wenn jemand, der komplett irgendwie unterm Radar war, auf einmal ein Produkt rausbringt, was alle begeistert, ziehen die Etablierten halt mit den Entwicklungen, die bei denen wahrscheinlich in der Schublade lagen, jetzt peu à peu nach, haben aber natürlich sehr viel Marktpotenzial dadurch verloren. Was natürlich nicht heißt, dass die jetzt eins zu eins ersetzt wurden. Die haben immer noch ihre Vorteile, ne? Man muss jetzt einfach differenzieren, für wen ist welches Produkt eher geeignet.
Ja, so sehe ich das im Endeffekt auch. Du hast ja auch bestimmt dieses tolle Interview angeguckt von CNC Kitchen, wo dieser CEO von BambuLab im Endeffekt interviewt worden ist. Da gab es ja auch so eine Frage, ob BambuLab gut oder böse ist. Und wie die das Ganze sehen, wie hast du das so wahrgenommen, als der CEO von BambuLab da gesprochen hat? Wie siehst du es? Weil du bist ja auch jetzt schon eine ganze Zeit lang jetzt auch in dem Markt auch tätig und drin.
Das Interessante war, dass BambuLab jetzt ein Gesicht bekommen hat. Ein, ich finde, relativ sympathischer Schachzug, um einfach den Leuten zu zeigen, Bambu ist jetzt... Ne, sind auch Menschen dahinter, ist jetzt einfach nicht einfach irgendeine große chinesische Firma. Das war natürlich auch marketingtechnisch so gewollt, da bin ich mir sicher. Was man da gemerkt hat, ist, dass einfach viele Sachen, die angesprochen wurden, wie zum Beispiel, wir möchten, oder die Sachen, die wir entwickeln, dafür möchten wir halt auch, ja, ich sag mal so, auf westliche Weise eine Rechnung stellen, das heißt auch was dran verdienen. Ne? Keiner in der westlichen Welt würde sagen, dass es falsch ist, dem würden wir nicht zustimmen, aber es ist halt das Problem mit der Open-Source-Bewegung, der Rap-Rap-Bewegung, dass dort halt vieles entwickelt wurde, der Community zugeführt wurde und alle davon profitiert haben. So, jetzt kommt jemand, der das komplett aufrollt, aber auf den Ideen basierend eigene Entwicklung macht und diese dann halt auch patentiert. Ja, es ist halt schwierig, wie soll ich sagen, da irgendwie Partei ergreifen zu wollen auch. Ne?
Ja. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, wir sind weder gegen BambuLab noch dafür, sondern wir bewerten das jetzt halt einfach, indem wir da ganz locker drüber sprechen, weil du hast dich ja mit den Geräten vor allem von Prusa ja extrem damit befasst. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein, bevor du gleich auch mehr dazu sagen darfst, dass du ja sehr, sehr viele kennst, die den Prusa haben und auch viele so eine richtige, wie sagt man dazu, ein Regal voll mit Druckern hat, so eine ganze Legebatterie mit Druckern, wenn man so sagen darf. Eine Printfarm, das Wort hat mir jetzt gefehlt, sorry, in der Richtung. Und du natürlich selber sowas auch hattest und nachts aufgestanden bist, um entsprechend, wenn es um Kleinserien ginge, die Bauplattform zu wechseln. Und da hast du ja auch etwas ganz Tolles entwickelt. Da wollen wir auch noch ganz kurz drauf eingehen. Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du denn da gemacht? Also, Juri, hau mal raus.
Ja, also ich sag mal, die Firma Urbanmaker ist jetzt wahrscheinlich nicht so vielen Leuten in der 3D-Branche bekannt, aber unsere Automatisierungslösung für den FFF-Druck, der Jobox, der ist momentan, ich sag mal so, als irgendwie konkurrenzloser Ansatz, 3D-Druck zu automatisieren, auch in aller Munde, muss man sagen. Unsere Kunden sind Printfarm oder Firmen, die ihre Inhouse-Fertigung sozusagen aufbauen wollen, wegen der ganzen, ich sag mal so, in der Vergangenheit, Probleme mit den Lieferketten oder irgendwelche Lieferengpässe. So, die Printfarm, Firmen, die halt Inhouse produzieren möchten, haben wir jetzt unser Jobbox-System für entwickelt und das kam einfach aus der eigenen Problemstellung. Und zwar, dass wir am Wochenende halt die Drucker immer bestücken mussten, damit wir Deadlines halten konnten, also und dran. Und das, da haben wir uns irgendwann mal einfach gedacht, warum automatisieren wir nicht einfach diesen Plattenwechsel, und haben das wirklich so weit geschafft, dass wir ohne Software, ohne Motoren, ohne Elektronik, nur durch die Eigenbewegung des Druckers es schaffen, bis zu 8 Platten momentan automatisch zu laden und somit ganze Wochenenden zu überbrücken.
Wahnsinn. Also wenn ich das mal so ganz kurz zusammenfassen kann, jemand hat einen Prusa 3D-Drucker oder hat mehrere und er regt sich tierisch darüber auf, warum er am Wochenende ins Büro fahren muss oder in den Keller springen muss oder nachts aufstehen muss oder sich denkt, starte ich jetzt zuerst den einen Druckjob oder starte ich zuerst den anderen. Der eine dauert 5, der andere dauert 10 Stunden, der andere vielleicht 25 Stunden. Wie takte ich das Ganze ein? Und ihr habt ja ein System geschaffen, wo man hinten einige Druckplattformen reinlegt, ohne Roboter, ohne irgendeiner komischen Steuerung, wo der Drucker 1:1 die Platte danach einzieht und die andere ausschiebt mit dem fertigen Druckvorgang, wo man eigentlich schön unter der Decke bleiben kann, wo es warm und trocken ist. Man muss nicht raus vor den Drucker und muss sich schon nicht drüber aufregen, wenn irgendwas nicht geklappt hat in der Richtung. Oder? Das ist ganz, ganz gut zusammengefasst, wenn man das so sieht.
Genau, also ehrlich haben wir versucht, genau den 3D-Druck so weit smarter zu machen, dass man nicht immer zur Maschine rennen muss, um diese halt wieder anzustellen, sondern dass man seine Druckreihenfolge hat und dann wirklich seinen ganzen Arbeitstag theoretisch andere Sachen machen kann und nicht auf den Drucker schauen muss, um diesen zu administrieren, sondern am Ende eigentlich nur noch die 3D-Drucke ernten muss.
Das ist eigentlich richtig gesagt, das richtige Ernten in dem Fall. Und jetzt gibt es ja viele Player im Markt, ne? Was das Thema angeht, Ultimaker und MakerBot, was jetzt auch zu Ultimaker in dem Fall gehört, und viele FDM-Drucker, worunter jetzt natürlich auch BambuLab fällt, und BambuLab jetzt natürlich diesen Mini rausgebracht hat, der so ähnlich ausschaut wie der von Prusa. Wie sieht's da aus, Juri? Was denkst du, werdet ihr auch hier an den Punkt kommen, dass ihr hier auch ein automatisiertes System macht? Weil einen Drucker zu kaufen für knapp 500 Euro, für alle die eh schon viele Drucker haben und dadurch noch weiter aufstocken können, hast du dir doch bestimmt schon mal Gedanken drüber gemacht, ja, oder?
Ja, also man muss auch sagen, 500 Euro mit einem Filamentwechselsystem dahinter, also das ist wirklich schon, okay. Ich frage mich manchmal wieder wirklich der Kostenpunkt dieser Hardware überhaupt wieder eingeholt werden kann. Aber wir haben auch auf X ein kleines Mockup gepostet und die Leute einfach gefragt, was die denn davon halten. Also wir haben da unsere Jobbox oder unseren Jobbox an den A1 Mini von BambuLab retuschiert und einfach mal um zu gucken, was die Leute davon halten. Ist aber wirklich jetzt im Endeffekt, da wir ja jetzt nicht von einer Firma abhängig sind und eigentlich das, was unser Kunde haben möchte, halt auch bereit sind zu entwickeln, wenn die Resonanzen gut sind und wir sehen, dass es technisch möglich ist, es umzusetzen, warum sollten wir es nicht tun?
Okay, also es gibt da schon Gedanken dazu, dort doch die nächsten Schritte zu gehen, um diesen Hype, den es dort gibt, natürlich auch mitzugehen, wenn jemand sagt, ich nehme mir dort einige Drucker wieder ins Haus und ich produziere dort Teile. Weil das ist eh total abstrakt, Juri, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Früher musste man eine große Maschine kaufen, irgendwie die 300.000, 400.000 Euro gekostet hat, die Stahl bearbeitet hat. Dann brauchte man Werkzeuge, Kühlwasser. Da steht ein Mitarbeiter davor und zum Schluss kriegt man ein kleines Metallteil raus, ne? Wenn man es jetzt mal so sieht. Und man hat dazu auch noch viel, viel Späne gemacht. Na, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die konventionelle Fertigung schlecht sei, sondern in dem Vergleich. Und jetzt kauft man sich einen 3D-Drucker für, keine Ahnung, 500 Euro, der super gut funktioniert, so sagen es zumindest jetzt alle. Und man hat sogar noch ein Wechselsystem drinnen, also den Werkzeugwechsler, wenn man das so sagen kann, kriegt man fast dazu geschenkt. In dem Fall ist es ein Materialwechsler. Und man kann Teile aus Kunststoff machen, die zum Teil hochkomplex sind, mit einem Gerät von 500 Euro. Wie siehst du das? Das ist doch total abstrakt, ja, vom also, Investment her und vom Einstieg.
Ja, also gerade in diesem, Markt, in Anführungsstrichen Hobbydrucker, der entstanden ist, seitdem die Patente von Stratasys und Systems gefallen sind, also dann mit Prusa, mit Sortrax, mit Ultimaker, mit den ganzen, die dann auch am Markt waren, hat man gemerkt, in welche Richtung das halt geht. Also, jedem ist es möglich, mit ein wenig Einlernen, auf einmal Sachen zu produzieren. So, die Geräte kosteten erschwingliche 2.000 bis 6.000 Euro. So, jetzt sind wir bei Geräten, die kosten keine 500 Euro mehr. Und damit kann man Werkstoffe verarbeiten, die aus der Industrie kommen. Das sind jetzt keine Kunstharze mit irgendwelchen Eigenschaften und irgendwie ABS-like, sondern da kann man jetzt wirklich PETG, was man von PET-Flaschen halt kennt, einsetzen und daraus, also wenn der Werkstoff die Eigenschaften hat, die das Endprodukt haben soll, dann kann man das jetzt mit diesem Drucker halt wirklich selbst fertigen. Also man ist seine eigene kleine Fabrik.
Ja, und auch wenn ich jetzt schon eine ganze Zeit lang in der Branche bin, für mich ist es immer noch erstaunlich, dass man jetzt für 500 Euro roundabout ein tolles Ergebnis rausbekommt, ein Kunststoffbauteil, was man 1:1 verwenden kann, was man auch für eine Vorrichtung oder für irgendwelche Produktionshilfen verwenden kann und natürlich auch, und das sind ja auch einige Dienstleister bei uns in der Beratung, du kennst auch einige, die den Prusa haben, zusammen mit eurem System, damit die Platten ausgefahren und eingezogen werden und die weiterdrucken können, da ist es schon abstrakt, mit wie viel oder mit wenig in Investitionen oder Startkapital man in diesen Markt einsteigen kann, um trotzdem danach, und wir kennen auch einen, ne, der viele Serienteile macht in dem Bereich, vor allem Serienteile macht für richtige mittelständische Unternehmen und die damit super zufrieden sind auf einem Gerät, was keine 1.000 Euro kostet.
Richtig, und dort werden täglich ganze Körbe voll Teile an den Endverbraucher verschickt und ich sag mal so, auch für gut befunden. Also man erreicht die Ansprüche des Kunden und das zu einem Preis, wo sich auch viele im Spritzguss, gerade bei diesen vielleicht eher weniger lohnenden kleineren Mengen, sich vielleicht auch mal danach orientieren sollten, sowas auch ins Auge zu fassen, weil das ist unglaublich, was da für einen Preis und vor allem auch für eine Ausbringungsmenge bewerkstelligt werden kann.
Ja. Vor allem kann jedes Bauteil natürlich auch anders ausschauen danach. Also auch wenn man eine Serie macht, kann auch die Serie entsprechend natürlich immer wieder unterschiedlich ausschauen. Mhm. Also man ist nicht abhängig von so einem Werkzeug, weil ich habe es jetzt auch gemerkt aus der Vergangenheit, wenn dort jemand eine kleine Stückzahl angefragt hat, dann stirbt dieses ganze Projekt schon daran, indem der erfährt, welche Werkzeugkosten er hat.
Ja.
Wenn er aber dann sieht, er kann dieses Teil in so einer ganzen Druckform, wenn man sagt mit 50, 60 solchen Prusa oder anderen Druckern im FDM-Bereich, kann man auf einen Preis kommen von dem Bauteil, was absolut schon üblich ist, da schütteln manche die Köpfe und denken sich, wow. Ja. Wenn man jetzt natürlich auch einen Drucker braucht, der dann 30 mal 100.000 Euro kostet, ist relativ schwierig, dort einen guten Preis hinzukriegen. Aber wenn der Drucker relativ wenig kostet und ein gutes Ergebnis dabei rauskommt, Findest du, das ist natürlich jetzt eine super niedrige Einstiegshürde, dass jetzt demnächst jeder sich selbstständig macht und sagt, ich habe zwei Drucker und ich trete jetzt in den Wettbewerb des ganzen Marktes ein?
Ja, also wir hatten ja schon mal damals die Problematik, wo 3D-Hubs so schnell gewachsen ist und jeder mit einem wirklich auch nicht oder mit einem Drucker, mit einer, der eine Qualität erzeugt hat, die absolut nicht Industriequalität hat, aber damit halt auf jeden Fall einen Preis bestimmt hat innerhalb dieser Plattform. Und viele Leute davon halt die den 3D-Druck nicht kannten, dadurch mit dieser Minderqualität zum ersten Mal in Berührung kamen und dann direkt gesagt haben, 3D-Druck, das ist hat keine Güte, das ist nichts für uns. So, da hatten wir damals schon die erste Schwemme von ich sag mal so, Marktbegleitern, die sozusagen, das, ja, wie soll man sagen, den Ruf des 3D-Drucks so ein bisschen zerstört haben, muss
Ja,
man sagen.
das kann man ja
Ja.
sagen. Die Erwartungshaltungen wurden
Ja,
ja
also
extrem kaputt gemacht, wenn man das so sieht.
genau,
Ne? Also
der Kunde erwartet eine bestimmte Qualität. Er kannte die bisher von alternativen Herstellungsverfahren wie Spritzguss oder Fräsen. So, und auf einmal hatte man löchrige Sachen, etwas, was in der Hand durchbröselt. Genau, aber ich sag mal so, das war damals, dass auf diesen schlechten Maschinen dann halt auch schlechte Bediener saßen. Sagen wir so, man konnte halt nicht viel rausholen. Jetzt hat man Maschinen, die das sozusagen diese Fehlerquellen für einen minimieren und man eigentlich nur noch denken muss, was man in diese Maschine einspeist. Also die Daten entwickeln muss und gucken muss, welche Materialien brauche ich dafür. Ne? Und das ist halt, die Einstiegshürde ist viel, viel einfacher geworden. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass 3D-Druck so ein bisschen in den Köpfen vieler so, das nehmen wir mal mit, kommt ja ganz gut in den Medien und wir machen mal. Wir bieten Dienstleistungen an, die wir vielleicht gar nicht können, aber die diese Maschinen uns eröffnen. So, ne? Und das heißt aber nicht, dass man die Kompetenz dahinter hat, wirklich ein Produkt zu entwickeln. Ne? Also bei vielen öffentlichen Einrichtungen ist es momentan gang und gäbe, die Leute von der Idee bis zum fertigen Produkt zu beraten, mit, ich sag mal so, wirklich subventionierten Dienstleistungen, die eigentlich früher ganz normal einen Wettbewerb unterlagen. So, ne? Das heißt, und das nur, weil man die Produktionsmaschine halt auf einmal oder die jeder bedienen kann und die halt im Nebenraum steht.
Ja, und dann meint man jetzt doch den Konkurrenz zu gehen zu jemandem. Ne? Das habe ich ja auch schon ganz stark wahrgenommen. Jetzt nicht nur bei den Desktop-Druckern, sondern auch bei deutlich größeren Maschinen. Das merken auch viele Dienstleister im Markt, dass es dort mal eine Zeit lang gab, wo man sich gedacht hat, ich hole mir jetzt eine große Maschine ins Haus, ich subventioniere das Ganze quer. Und dadurch, dass die Maschine nicht den ganzen Tag läuft mit eigenen Bauteilen, die man druckt, geht man dann natürlich noch draußen auf dem Markt hausieren und geht natürlich mit den Preisen so tief, dass die anderen sagen, wie schaffen die das überhaupt? Und wie verdient derjenige denn überhaupt Geld und liefert der da vielleicht noch Geld beim Kunden mit? So tief kann man gar nicht gehen. Also das kennst du ja auch. Das war ja auch eine ganze Zeit lang so. Und jetzt ist natürlich die Einstiegshürde noch kleiner. Was ich in dem Fall vielleicht ein bisschen negativ betrachte, aber was ich sehr gut finde, ist, dass man nicht mehr so viel tüfteln muss. Ich weiß das noch, Juri, du kennst es bestimmt auch, was man vor diesem Drucker saß, bis die erste Schicht gesessen ist. Wie oft man eine Düse getauscht hat. Dann hat es diesen Code nicht angenommen. Dann wusste man nicht, wie druckt man denn jetzt überhaupt dieses Material. Dann hat man nur eine Hausung gebaut. Und ich glaube, da ist man deutlich vorangekommen, dass man dieses Ausprobieren nicht mehr hat am Anfang, sondern dass man sich eher denkt, was drucke ich denn jetzt genau und wann drucke ich das und bis wann habe ich es denn in der Hand, dass man sich um so ganz kleine Feinheiten noch kümmert. Und jetzt wird ja auf hohem Niveau schon bei Bauteilen gemeckert, da hat man früher in die Hände geklatscht, wenn man mal so einen Glücksschuss hatte.
Man musste früher, wenn man sich mit diesen Desktop-3D-Druckern befasst hat, musste man wirklich ja schon tief in die Technik eintauchen, bis hin zu Platinenflächen. Die erste Schicht, die bestand daraus, dass man Rennelschrauben drehen musste, damit man dann genau auf den Millimeter genau, damit der Drucker die auf Millimeter genau da platzieren konnte. Genau, und jetzt ist es, man macht sich viel mehr Gedanken darum, was will ich eigentlich drucken und schmeiß es es ist nicht, man schmeißt nicht einfach auf den Drucker, man muss schon noch ein bisschen die Materialien kennen und kennen, was der Drucker kann und so, ne? Übrigens, der A1 von Bambule kann auch nicht alles, aber er kann das, was er kann. So, ne? Das ist dann halt vom Techniker zum Anwender. Vollzieht sich jetzt sozusagen dieser Wandel, und viele Leute, die ein CAD-Programm bedienen können, aber sich weiter technisch nicht arbeiten wollen, kommen auf einmal zu einem fertigen Produkt, einem fertigen Druck, und ja, da ist vielleicht wirklich der Vergleich früher mit Apple und Android vielleicht, oder ja, ganz am Anfang zumindest da, ja.
Ja, das war ja damals auch so, da gab es ganz lange Zeit, wenn man jetzt dieses iPhone-Thema kurz anspricht, auch die Zeit, wo man sich gedacht hat, was für ein Handy kauft man sich denn jetzt als nächstes? Also geht man auf Sony Ericsson, Samsung oder doch noch irgendjemand anderen? Ist es was Gutes? Und damals waren die Handys ja auch teuer und auf einmal kam jemand, wo man genau wusste, das war jetzt Zeit dafür, der entwickelt jetzt den Markt. Und ich finde es auf der einen Seite natürlich auch gut, dass die Leute schnell zum Ergebnis kommen, weil da draußen gibt es noch so viele, ich sage mal, junge Hasen und alte Füchse, wenn man das so sagt, die alle ihre Erfahrungen mit dem Thema 3D-Druck gemacht haben und sagen, ich habe einmal eine schlechte Pizza gegessen, alle Pizzabäcker machen immer noch schlechte Pizzas. Dabei ist das Ganze jetzt 5 Jahre her, es hat sich voll viel getan, die Teile sehen immer weiter und immer besser aus. Die Branche hat an sich gelernt, auch ein Stück weit besser zu kommunizieren. Also ich finde das mega spannend und ich bin ja, du kennst mich, Juri, auch der Verfechter dafür, dass die Leute das Haustier 3D-Druck ja auch ordentlich mit Bauteilen füttern, dass man diesen Drucker ja auch nutzt und dort richtig Gas gibt, weil wir kennen alle diejenigen, die sagen, gut, ich habe einmal eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem Drucker und seitdem ist der Drucker kein Drucker mehr, sondern ein Steher. Dann hat man halt nur noch seine eine Rolle Material in 6 Monaten. Und dafür hat man den Drucker eigentlich nicht gekauft,
Ja.
wenn
Man
man
muss
das so sieht.
verstehen, der 3D-Drucker ist nichts anderes als ein Fertigungsgerät, und das muss gefüttert werden. Man braucht Ideen oder Projekte, die man wofür man den einsetzt. Jetzt ein 3D-Drucker, um 3D-Drucks willen zu haben, das macht keinen Sinn.
Ja. Was ist dir beim Thema Bambulab und Prusa und so weiter noch aufgefallen? Wie siehst du die Entwicklung? Wo geht die ganze Sache jetzt hin? Ist es ein Hype, der sich weiter voranträgt, weil die Nutzer zufrieden sind? Oder denkst du, das flacht auch wieder ab und alle anderen ziehen nach und bringen was noch Besseres raus? Wie siehst du das? Du bist da ein bisschen tiefer in der Branche drin.
Ich bin erstmal gespannt, wie der A1 in der Masse performt. Also bisher hat man nur die Influencer gehabt, also der Mini von Bambulab. Ich bin mir aber relativ zuversichtlich, dass ich sag mal, mit dem für das Material, für das er oder das er verarbeiten kann, mit der Sensorik, die er drin hat, einen sehr guten Markteinstieg haben wird. Was ich mich eher frage, ist, was wird von Bambulab noch kommen? Also wir haben vor nicht mal einem Jahr hatten den Release des ersten Druckers. Dann haben wir in dieser Zwischenzeit zwei Abwandlungen davon auf dem Markt gehabt, und jetzt mit dem Mini ein komplett neues System. Alle fragen sich, was kommt als nächstes, weil diese Firma schafft es, die großen Bausteine des 3D-Drucks, und ich bin seit 2011 schon dabei, einfach mühelos irgendwie auf den Markt zu launchen. Ne? Also viele haben zum Beispiel gedacht, dass es jetzt ein XL-Drucker werden wird, der jetzt kommen wird. Es war jetzt doch der Mini, aber es ist ganz klar, die Baustellen sind Größe, die Baustellen sind hochperformante Kunststoffe, also ich sag mal so Peak und Ultim, was da vielleicht von denen noch kommen wird. Und das wahrscheinlich in einem Zyklus. Ich weiß nicht, ob andere Hersteller das so ja, schaffen werden, da mitzugehen. Aber ich glaube nicht, dass Bambulab der einzige Markt oder ein Monopol errichten wird. Das auf keinen Fall. Die werden ihre sehr große Nische ausfüllen, aber auch ein Prusa wird in seinen Bereichen auf jeden Fall konkurrenzlos bleiben.
Also du siehst es so, dass die bald auch vielleicht demnächst in einem halben Jahr, in einem ganzen Jahr vielleicht was Größeres rausbringen werden. Das wird natürlich Race 3D, BCN 3D, Markforged und so weiter wahrscheinlich gar nicht gefallen. in der Richtung, wenn man die nächste Stufe natürlich jetzt nach oben geht. Wie siehst du das dort?
Der Großraum, oder was heißt der Großraumdrucker, ein größerer Drucker von Bamboo Lab ist eigentlich sogar schon im Interview von Stefan von C&C Kitchen, von dem Geschäftsführer, auch angekündigt. Es wird zwar die zweite Generation sein und darauf basierend dann ein Großformatdrucker, aber dieser wird auf jeden Fall kommen.
Okay, dann bin ich mal sehr gespannt darauf, weil es natürlich dieses Schuhschachteldesign, wenn man es jetzt so sieht, das reicht vielen aus, aber wenn man dann durchaus sagt, man hat durchaus mal größere Teile und dort macht es natürlich dann auch absolut Sinn, diese Geschwindigkeit, was der Drucker dann auch kann, auch extrem gut auch auszunutzen, wenn man das so sieht. Also da bin ich nochmal gespannt, wie viel Zeit man dort auch rausholen kann, wenn man Bauteile, die größer sind, vor allem druckt und wie das im Vergleich zu jemand, zu einem anderen Gerät jetzt ist. Man muss aber auch immer aufpassen, es geht jetzt nicht darum, dort jetzt konkret Werbung zu machen, sondern es ist der Knackpunkt, was hat man für eine Anwendung und dafür braucht man natürlich den passenden Drucker. Und wenn dort einfach ein
Ja,
anderer
genau.
Hersteller einfach viel besser reinpasst, dann nutzt man den und geht jetzt nicht auf das, was jetzt alle wollen. Und man hat dann im Endeffekt schlussendlich wieder einen Fehler gemacht, indem man jetzt zwar ein gutes Gerät hat, aber man wiederum nicht das machen kann, was man eigentlich vorhat, weil man bestimmtes Material nicht drucken kann oder eher bestimmte Einstellungen oder sowas nicht hat. Na, das ist
Das
schon
ist es.
ganz
Also
wichtig.
jede Maschine ist irgendwo für einen bestimmten für einen Teil des Marktes bestimmt und keiner würde halt Kleinteile auf einem großen System drucken, weil es auch dann, sagen wir so, von der Hardware her unwirtschaftlicher wird, weil das System muss aufgewärmt werden und alles drum dran. Und vor allem bei kleineren Systemen, vor allem mit, sagen wir, dem Jobbox als Plattenwechselsystem, hat man eine viel größere Ausbringungsmenge, als wenn man, natürlich könnte man viele einzelne Teile auf einer großen Platte machen, aber es ist dann halt auch mit, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie, mit Retraction und dem Aussehen und so, es ist halt eine andere Konstellation, die das dann eher unwirtschaftlich macht.
Ja, es
Ne?
ist natürlich noch mal was ganz anderes, jetzt ein einziges Bauteil auf der Plattform zu drucken anstatt 15. Und das natürlich entsprechend auch zu managen. Du hast jetzt vorhin noch ein Thema angesprochen. Du fragst dich, wie die alle Geld verdienen. Wie verdienen die Geld? Was denkst du, wenn die Drucker so günstig sind und man so ein tolles Gerät dafür bekommt, wo man bei anderen Herstellern nahezu fast 5.000 bis 10.000 € bezahlt?
Ja, ich sag mal, da sucht man vielleicht die Analogien in anderen Branchen, wo wirklich mit Subventionen und ja, Investitionen so der Markt sozusagen, der Markteinstieg einerseits geebnet wird, andererseits man auch die Konkurrenz halt, die vielleicht finanziell nicht so aufgestellt ist, halt auch verdrängt. Ne? Also das ist dann wirklich der Kampf um Marktmacht und um Marktanteile und wenn der Konkurrent halt weg ist, kann man dann später eigentlich irgendwann, das ist ja eigentlich Sinn der Sache, dass man irgendwann mal in die Gewinnzone kommt, halt die Preise wieder erhöhen. Ne? Aber im 3D-Druckmarkt momentan ist das so differenziert, dass man eigentlich nur noch abwarten kann und gucken kann, wie sich das alles entwickelt, wo die, ja, in welche Strategie die jeweiligen Firmen halt fahren. Ne?
Es passiert ja im Moment eh so viel, ne? Mit Stratasys und Desktop Metal. VoxelJet hat was verkündet in dem Fall. Und Nano Dimension wollte die ganze Zeit auch Stratasys mit übernehmen. Und 3D Systems hat es nochmal versucht, das Angebot zu verlängern, um Stratasys dann entsprechend auch zu, oder besser gesagt, dass die zusammengehen und einiges machen. Also es gab noch nie aus meiner Sicht jetzt, und ich bin ja auch schon eine ganze Zeit lang jetzt auch im Markt, noch nie so viel Durcheinander und so viele Player und so viele Hersteller und Materiallieferanten und Materialien und so weiter und so fort, dass da drin jetzt, glaube ich, auch ganz gut ist, mal aufgeräumt zu werden, ne? In der Hinsicht. Und alle die, die vielleicht in der Vergangenheit davon stark profitiert haben, weil sie auf diesem Zeitgeist mitgerannt sind, die müssen halt jetzt gucken, wo sie bleiben oder wie sie das Beste daraus machen. Ja, wo siehst du diesen Desktop-Markt so in ein paar Jahren, in 3, 4 Jahren? Was ist so deine Einschätzung? Haben wir schon Drucker zu Hause stehen? Oder
Also
nicht
der
mehr?
einen Drucker zu Hause stehen haben möchte, wird sich den auf jeden Fall jetzt auch leisten können.
Mhm.
Es ist halt immer die Frage, was fange ich damit an? Ne? Habe ich irgendwie, bin ich selber Tüftler, Bastler? Die haben die Drucker meistens schon da stehen. Wird das irgendwie in anderen Bereichen Einzug halten, wo man einfach nur am Knopfdruck, also das ist ja immer so diese Vision, da steht ein 3D-Drucker in der Garage, man geht dorthin, sucht sich das Ersatzteil raus und dann wird das halt hergestellt. Da sind wir noch weit von weg, finde ich. Und vor allem muss das auch gerechtfertigt sein, diese Anschaffung. Aber was es auf jeden Fall sein wird, ist, dass dieses Thema weniger technisch, sondern wirklich mehr aus dem Bereich der Anwendung kommen wird. Und da ist halt die Frage eher, unterstützt die Technik den Anspruch, den der Kunde hat? So,
Ja,
ne? Also jetzt
absolut.
mit diesen Hochperformance-Materialien. Bei Firmen ist es halt wirklich die Ausbringungsmenge, schaffe ich es, einen bestimmten Anteil meiner Produktion selbst herzustellen. Das heißt, du brauchst nur, ne, man muss gucken, ja, dass man das dann kompatibel zum bisherigen Prozess halt ist, kann es implementiert werden, solche Sachen.
Ja, absolut. Weil, wenn man sich das genauer anschaut, und man jetzt natürlich auch guckt, du arbeitest mit einigen Dienstleistern auch zusammen, die jetzt mehrere Prusas haben. Die sind zum Teil auch bei uns in der Beratung drinnen. Die drucken alle hervorragende Teile. Die drucken aber jetzt nicht diesen Konsumerbereich hauptsächlich, sondern richtige Industriebauteile, die richtig auch in Produkten eingesetzt werden, mit einem richtig tollen marktüblichen Preis. Und man muss da jetzt auch nicht seine Seele verkaufen, um dort irgendwie reinzukommen, sondern es gibt natürlich ein bestimmtes Vorgehen, was wir bei 3D-Industrie natürlich auch mitgeben, um an diese Anwendungen entsprechend auch zu kommen. Aber ich sehe es genauso wie du auch. Es zählt am Anfang immer die Anwendung. Wenn die nicht da ist, dann rechtfertigt sich im Endeffekt auch ganz viel nicht in der Hinsicht.
Dann ist es Liebhaberei. Also, ich sage mal so, wir kommen aus dem Businessbereich, wir entwickeln hauptsächlich für den Businessbereich. Und ich sage mal, interessant zum Beispiel auch hier anhand des Materialwechsels zu sehen: Es ist zwar schön und gut, aber 90% der Teile, die in der Industrie produziert werden, sind schwarz. So, ne? Und brauchen diese technische Errungenschaft nur minimal. Ne? Das ist halt immer die Frage, was braucht der Markt wirklich und was denkt man, dass man entwickeln muss?
Ja,
Ja.
genau. Das kenne ich natürlich auch aus der Beratung, wenn die meisten dann sagen, ja, aber ich möchte genau dieses System, weil das hat eine ganz, ganz tolle Funktion und die Funktion brauche ich unbedingt. Und deswegen kaufe ich das auch und deswegen ist es auch teurer. Und zum Schluss hat man diese eine Funktion vielleicht zweimal verwendet und ansonsten hat man einfach nur den Standard genutzt. Man muss sich mal natürlich auch mal selber fragen, wie viele besondere Funktionen das Handy hat oder das Auto hat und ob man jede Funktion täglich davon auch nutzt. Das ist halt immer das, wo dann am Anfang immer gehighlightet wird, dass man was ganz Besonderes bekommt, aber in Wirklichkeit druckt jeder nur zum größten Teil schwarze Bauteile und ist am besten so einfach und so schnell wie möglich.
Ganz genau. Man muss sich einfach überlegen, was brauche ich wirklich und was muss die Maschine halt wirklich können. Und gerade im Industriebereich sind wir da schnell bei Materialien, sind wir bei einfarbigen Sachen und dann eher schon bei solchen, ich sag mal so, wirtschaftlichen Faktoren. Ne?
Ja.
Also wie Ausbringungsmenge, Materialkosten, sowas.
Ja, weil das habe ich ja bei dir jetzt auch mitbekommen, ganz stark, dass alle, die das Jobbox-System jetzt von dir haben, die reden jetzt nicht davon, ein bisschen was zu automatisieren, sondern da geht es wirklich um die letzten 2, 3 Minuten. Da überlegt man, wie kann
Ja.
man diese ganze Batterie an Druckern wirklich so komplett und effizient auslasten. Das schafft kein anderer besser, weil man sich wirklich genau einzelne Prozesse anschaut und wenn man sich die Gegebenheiten vor Ort anschaut, wie gut das umgesetzt worden ist mit dem Produkt jetzt von dir, ne? Wie sieht die Kiste aus? Wie wird die Kiste gehalten? Wie legt man das hinten ein? Das ist ja fast wie ein Kanban-Regal.
Ja, aber es ist halt, es ist so intuitiv, weil es einfach bei uns aus der Problemstellung auch entstanden ist. Und wir haben nichts anderes gemacht, als diesen Prozess des 3D-Druckens zu analysieren und haben dort festgestellt, dass die dass der Engpass ganz klar der Mitarbeiter ist, der immer zum Drucker hinrennen muss und sozusagen Drucker neu starten muss, ne? Und das ist eigentlich dadurch, dass man einfach die Platte tauscht und sozusagen das System dahinter sagt, alles klar, druck die nächste Datei, schon automatisiert. Also so einfach kann es halt sein. Und dadurch ermöglichen mir es aber Firmen, die früher, also es gibt so eine kleine Hochrechnung, dass ein Mitarbeiter 15 Drucker circa betreuen konnte. So, jetzt kann er 50 betreuen. Und das konnte man beim Kunden halt auch schon, weil er nur 50 Drucker hat. Er meint, es würde noch mehr gehen. Ne?
Es würde sogar noch mehr gehen, meinst du?
Ja,
Okay.
es müsste sogar noch mehr gehen, weil einfach man anstatt, sagen wir mal, nach jeder Druckplatte hinzurennen, man das so timen kann, dass man irgendwie alle 12 Stunden sich einfach anguckt, was auf diese Maschine als nächstes gehen soll. So, und der Trend oder beziehungsweise das, was wir noch entwickeln wollen, ist, dass die Drucker automatisch sogar bestückt werden. Dass man 3D-Druckdaten hat und man guckt, alles klar, welches Material ist wo eingelegt und das automatisch auf den Drucker dann geschoben wird, sodass man sogar das noch mehr automatisiert und noch smarter macht.
Ja, wirklich ganz interessant, was du da gerade berichtest. Also immer dann, wenn man meint, man hat ein Problem gelöst, ist das nächste schon da. Und wenn man das nicht annehmen will, hat man gleich zwei, wenn man das so sieht. Also ist ganz spannend, wie tief du in diese Sache eingestiegen bist, vor allem bei den Dienstleistern, die hauptsächlich im FDM-Bereich jetzt aktiv sind und dort auf einmal viel mehr Geld verdienen und viel entspannter sind und diesen extremen Druck gar nicht mehr haben, zu sagen, oh mein Gott, hoffentlich ist nichts ausgefallen, hoffentlich weiß ich, was das nächste Bauteil ist und mit welcher Farbe ich das drucken muss und mit welchem Material. Man sitzt eher in so einer Kommandozentrale und weiß, ich muss da einmal in 12 Stunden rüberlaufen oder alle 24 Stunden mal rüberlaufen, um zu gucken, läuft in dem Fall noch alles.
Ganz genau. Wir ermöglichen es einfach den Unternehmen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im. Also
Ja,
wirklich
ja.
nicht an der Produktion, sondern der Mensch wird nicht degradiert für einfachste Handgriffe, sondern er plant einfach ja, die komplette Produktion und arbeitet nicht in ihr.
Und er kann natürlich auch, und das ist ja auch ein großer Faktor, sich darum kümmern, an mehr Aufträge zu kommen, weil wenn er genau weiß, wie er seine ganze Printfarm am besten auslasten kann, weiß er natürlich auch, was sind die besten Aufträge für ihn. Also wenn es dort um eine größere Serie geht, dann ist es natürlich was Tolles, das komplett einzutakten mit vielen Druckern, anstatt wenn er jetzt jeden einzelnen Auftrag annimmt. Ja, das geht ja auch
Ja,
noch
klar.
schön, jeden einzelnen Auftrag, weil man es gut planen kann. Aber ich denke, da steckt einfach viel mehr drin, hochpreisig, aber auch wirklich hochpreisig zu verkaufen, weil man ein wirkliches Problem löst, aber dafür auch eine höhere Stückzahl dann fertigt.
Ja, ganz genau. Also der Fokus geht dann ganz klar eher an die Unternehmensentwicklung, ne? Also, dass man nicht gestört wird in ja, ich sag mal, Kundenanrufen, Akquiseanrufen, Termin, die Produktion bestimmt nicht mehr den Alltag, wie es früher bei uns
Ja,
halt der Fall war.
absolut, absolut. Man ist da einfach viel gelassener. Jetzt zum Schluss noch zwei persönliche Fragen an dich, Juri.
Gerne.
Beende doch mal bitte folgenden Satz: 3D-Druck ist für mich.
3D-Druck ist für mich alles außer Langeweile. Es ist, ja, ich sag mal so, in meinem Werdegang, in meinen Stationen, wurde es mir oft schnell langweilig und ich muss sagen, 3D-Druck hat immer neue Optionen, neue Sachen, die man überdenken kann, neue Sachen, die man entwickeln kann. Es ist wirklich so wie ein ewiges Schachspiel im Kopf, muss ich sagen, ja.
Und was war so das tollste Bauteil, was du je so aus einem 3D-Drucker aus der Hand genommen hast?
Vielleicht werden hier manche Leute schmunzeln, aber das war wirklich ein Keksausstecher mit meinem Namen. Und ja, ich sag mal so, mein Name gehört, oder mein Name ist ja eher einer, der jetzt nicht, ich sag mal so, wenn man durch die Innenstadt läuft und da sind diese Tassen mit den Namen und sowas, ich brauche gar nicht anfangen zu suchen, ne? Mein Namen gibt's dort nicht. So, und auf einmal hatte ich einen Keksausstecher, der gerade aus dem Drucker fiel, der nicht nachbereitet werden musste, mit meinem Namen. Er hatte einen Nutzen, er war günstig zu produzieren. Und er hatte direkt einen Mehrwert, so, ne? Und da wurde mir einfach bewusst, was dieser 3D-Druck einfach für eine Power entwickeln kann. Und das nicht nur im Aerospace-Bereich, sondern wirklich am ganz normalen Kunden.
Ja. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört oder der bis hierhin jetzt da zugehört hat, der hat das schon mal erlebt, dass er sagt, ich habe das Feuer entdeckt, aber keine Sau hat es interessiert. Na? Und so war es damals bei mir auch in der Hinsicht. Ich glaube, dieses Gefühl, das kann jeder irgendwie bestätigen, dass man etwas gesehen hat, das hat einen dann so geflasht und deswegen ist man in die Branche rein oder kämpft damit auch, weil sonst würde es ja gar nicht an den Punkt kommen, dass so viele Leute doch draußen versuchen, so stark zu überzeugen und alle Register ziehen sozusagen, um alle von 3D-Druck zu überzeugen. Und manchmal ist es sogar auch dann so schlimm, dass man die Erwartungen nicht einhalten kann, weil man unbedingt überzeugen will. An alle Hörer, es gibt einen Trick. Versucht nicht weiterhin zu überzeugen, sondern nehmt die schlechte Überzeugung, die doch drinnen ist, oder die Unsicherheit raus, dann kommt man viel schneller ans Ziel. Also, wenn man das so sagt, die Baggerschaufel auf jemanden auszukippen mit 3D-Druck, ach, das ist anstrengend für beide Seiten, aber liebevoll an jemanden zu baggern, warum er das noch nicht gemacht hat, das würde auf jeden Fall mehr bringen in der Hinsicht. Ich kann auf jeden Fall absolut raten, jeder, der jetzt zugehört hat und sagt, was ist diese Jobbox und was steckt doch dahinter? Und man hat vielleicht selber einen Prusa und man denkt darüber nach, das weiter zu automatisieren. Werden wir natürlich deinen Namen, Juri, als LinkedIn-Account und auch die Webseite der Jobbox natürlich entsprechend verlinken. Und ich glaube, du bist natürlich auch für jeden Chat offen, der da noch ein paar Fragen dazu hat, ob das bei ihm Sinn macht und wenn es da entsprechend Rückfragen gibt. Ich glaube, du quatscht schon gerne mit den Leuten,
Auf
oder?
jeden Fall, auf jeden
Ja,
Fall,
ja.
ja.
Wir werden das natürlich alles in die Shownotes reinstellen, in der Hinsicht. Also Juri, das hat mega viel Spaß gemacht, mich mit dir doch zu unterhalten. Und
Mir auch, danke dir. Ja.
ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann, wenn wir das nächste Mal wieder telefonieren, oder wenn wir uns dann das nächste Mal wieder live sehen, in der Hinsicht. Und
Vorm nächstes
an,
Jahr bald.
ja, da müssen wir uns unbedingt sehen. Also
Auf jeden Fall.
auch jeder, der jetzt zuhört in der Hinsicht, wenn mich jemand auf der Formnext sieht oder den Juri, sprecht ihn oder mich im Endeffekt an. Ich weiß schon, dass ich doch draußen ganz viele Freunde habe, die ich leider nicht kenne, weil ich im Endeffekt ja nur in eine Richtung rede und dort meistens ja nie was zurückkommt. Von dem her sehen mich immer viele auf der Formnext und die trauen sich, mich nicht anzusprechen. Das ist so ganz lustig in der Hinsicht. Ja, aber so schlimm bin ich gar nicht. Juri, du kannst bestätigen, oder?
Nein, 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 auf keinen Fall. Das ist
Okay.
ein immer ein sehr fachlicher Austausch und das macht richtig Spaß, auch im Rahmen des Netzwerks sich auszutauschen. Da sind richtig
Ja.
sehr, sehr gute Leute dabei, ja.
Unser Netzwerk ist mittlerweile schon stark, ja. Also jeder, der sagt, er möchte dort mehr Infos haben, der sollte auf jeden Fall nochmal in die Shownotes klicken und sich das online nochmal anschauen. Ansonsten, Juri, voll cool, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Johannes, vielen Dank für die Einladung und ich denke mal, Augen auf und dann können wir die Sachen auch ja, weiter thematisieren. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig im 3D-Druck.
Das glaube ich auch, absolut.